Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Church zur Kirche im Kino. Ja, wer sich jetzt gefragt hat, was dieser Clip mit dem Gottesdienst zu tun hat, der braucht nicht mehr länger nachdenken. Nichts. Es macht uns einfach Freude. Ab und zu mal, wir finden was im Internet, wir staunen, wir lächeln drüber und dann macht uns das Freude, euch das mitzubringen. Ja, bitte lächeln. Das war auch das Thema des letzten Gottesdienstes. Am Ende Danksonntag hat Christoph gepredigt, hat uns einige Gründe zur Dankbarkeit genannt und zur Zufriedenheit. Heute was ganz anderes. Es geht nicht um Gründe zur Zufriedenheit, es geht eher um Gründe, unzufrieden zu sein. Sachen, die uns unzufrieden machen, um eine Unzufriedenheit, die wir denken, dass nicht nur ja, so unsere persönliche ist, sondern eine gottgewollte Unzufriedenheit. Unzufriedenheit mit Dingen, die in dieser Welt einfach nicht passen, mit Dingen, die Gott auch sicher nicht passen. Es geht um Unzufriedenheit, damit wir Menschen leben müssen. Es geht um globale Armut, es geht um soziale Ungerechtigkeit, die einfach himmelschreiend ist. Also eigentlich ein ganz ernstes Thema heute, aber auch ein gutes Thema. Gemeinsam gegen Armut heißt der Gottesdienst heute. Ja, diese Unzufriedenheit haben ja einige Christen auch in der Evangelischen Allianz gespürt und haben beschlossen, etwas zu tun. Sie haben eine Initiative gegründet, die trägt den Namen Micha-Initiative. Mich würde es einfach mal interessieren, hat jemand diesen Namen schon mal gehört? Micha-Initiative? Meldet euch mal. Ich würde mal sagen, so 10% auf den ersten Blick. Es ist eine deutschlandweite Geschichte, aber auch eine weltweite Organisation, der sich dann die deutsche Initiative ja angeschlossen haben. Die gehören zusammen. Was wollen die? Ja, sie wollen, dass Christen gemeinsam aufstehen gegen Armut, dass Christen ja so ein bisschen Schulterschluss praktizieren und versuchen, gegen diese Armut anzukämpfen. Und sie haben ein ganz, ganz besonderes Ziel. Und dieses Ziel ist, zu unterstützen, dass die Millennium-Entwicklungsziele erreicht werden. Ja, ich weiß nicht, ich wusste nicht, was diese Ziele denn eigentlich sind. Habt ihr mal geguckt und auf der Kinderseite die Erklärung gefunden. Kinderseiten sind immer gut, das versteht man optimal. Es geht im Grunde einfach um ein Versprechen oder ja, um Ziele, die sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, also die sich die UNO gesetzt hat, Millennium, weil diese Ziele haben die sich 2000 vorgenommen, im Jahr 2000, also mittlerweile 10 Jahre her. Und es geht im Groben einfach um weniger Hunger, weniger Durst, mehr Bildung. Christoph wird mehr dazu sagen später. Diese Ziele wollen sie ja zusammen erreichen. 10 Jahre sind vorbei und die Micha-Initiative will einfach, dass wir Christen diese Ziele mit unterstützen und versucht es auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Und heute, 10.10.2010, es ist 10 Jahre her, ja, heute findet nicht nur heute in Deutschland, sondern in, ich glaube, 65, also in vielen Ländern auf dieser Welt ein Gottesdienst statt, wo das Thema sein soll. Christen und globale Armut, wie stehen wir dazu? Heute wollen wir zusammen mit 100 Millionen anderen Christen beten. Wir wollen Gott bitten, dass er was verändert, dass diese Welt besser wird, dass weniger Menschen in Armut und ohne richtiges Trinkwasser und ohne Bildung leben müssen. Wir wollen mit 10 Millionen Christen ja versprechen heute, dass es unser Ding wird, dass es uns nicht mehr egal ist, sondern dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass wir die Armen nicht vergessen wollen. Wir vergessen, oft verdrängen wir es ja eher. Und wir wollen 1000 Politiker heute und in der nächsten Woche daran erinnern, dass es ihre Ziele waren, die sie sich 2000 gesetzt haben und wollen einfach mithelfen und wollen es denen auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Das habt ihr euch vorgenommen. 2015 war so ein bisschen der Stichtag. Bis dahin wollten sie diese Ziele erreichen. Gut, jetzt sehen wir einen Clip der Micha-Initiative und ich denke, der führt diese Ziele uns nochmal gut vor Augen.
Es ist 2 Wochen her, beziehungsweise letzten Mittwoch ist es 2 Wochen her, dass in New York der Gipfel der Vereinten Nationen endete. 140 Staats- und Regierungschefs haben sich dort eingefunden, um nach 10 Jahren Bilanz zu ziehen. Wie weit sind wir gekommen als Weltgemeinschaft mit der Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele? Ban Ki-moon oder Moon, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ist der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und er sagte in seiner Rede, dass die Ziele noch erreichbar seien, trotz großer Hindernisse, die vor uns liegen, dass einige Länder wirklich Fortschritte gemacht haben, auch gerade einige der ärmsten Länder, Aber, und das ist jetzt ein Zitat, die Verbesserungen stellen sich im Leben der Armen unzumutbar langsam ein. Und gerade die Wirtschaftskrise, die Nahrungsmittelkrise der letzten Jahre, haben die Entwicklung, die gute Entwicklung gebremst. Und er forderte die Staaten auf, spart jetzt nicht an der Entwicklungshilfe, um eure eigenen Haushaltslöcher damit zu stopfen. Regierungsunabhängige Organisationen haben diesen Gipfel nachher kritisiert, wie immer, wahrscheinlich zu Recht. Was sie so grob sagten, war, es gab viele, viele Versprechen, aber wenig ganz konkrete Zusagen und Verpflichtungen der Länder. Auch von Angela Merkel nicht. So, ich will euch in den nächsten 10 Minuten in die Millenniumsziele mit reinnehmen, diese 8 Stück, sie euch kurz vorstellen, auch immer ein paar Sätze sagen, wie gut oder wie schlecht steht es um die Erreichung dieser Ziele. Die Quelle, die ich dafür benutzt habe, ist ein UN-Bericht, umfasst ungefähr 100 Seiten, aber allgemein verständlich. Also wer den lesen will, kann das tun, indem er sich auf die Micha-Initiative auf diese Seite klickt, einfach oben googeln Micha-Initiative, dann findet ihr das. Und auf der Seite müsst ihr dann auch ein bisschen suchen, bis ihr unter den vielen Dokumenten den UN-Bericht zum New York-Gipfel findet. Dann könnt ihr noch viel, viel mehr Informationen euch besorgen, als ich jetzt bringe. Ich fasse das einfach immer so kurz zusammen. Ich hoffe, dass ich den Bericht gut genug gelesen habe und die richtigen Dinge hier weitergebe. Okay, also, die 8 Millenniumsziele. Ziel 1 war oder ist Beseitigung der extremen Armut und des Hungers. Und das konkrete Ziel, was man sich im September 2000 gegeben hat, war, bis 2015 sollen nur noch halb so viele Menschen weniger als $1 im Tag zur Verfügung haben. Nur noch halb so viele Menschen mit weniger als $1 2015. Die Zahl ist in den Entwicklungsländern wohl tatsächlich von 46% auf 27% gesunken in den letzten Jahren. Ich glaube, die Vergleichszahl ist immer 1990, nicht 2000, ich weiß nicht warum. Aber man hat gesagt, also wir wollen halb so viele haben, wie wir 1990 hatten, und zwar 2015. Also 1990 gab es 1,8 Milliarden Menschen, die weniger als $1 hatten. Und wenn es so weiter ginge, dann wären 2015 nur noch 920 Millionen in dieser Lage. Und das ist eine Halbierung. Jetzt hat das wohl vor allem mit Ostasien zu tun, China und Indien, die tatsächlich 1990 ganz anders dastehen, als sie wahrscheinlich im 2015 dastehen. Also angeblich soll die Armut dort auf 5% gesunken sein 2015. Und das macht natürlich immens was aus auf den Weltdurchschnitt. Ne? Alle Länder außer Afrika südlich der Sahara, und da sind viele Länder, außer Westasien, Teilen von Osteuropa, alle anderen Länder können dieses Ziel wohl noch erreichen. Die Wirtschaftskrise, das habe ich eben schon gesagt, hat diesen guten Trend allerdings leider gebremst. Das ist eine Sorge. Vorher waren einige Länder auf einem guten Weg, diese Halbierung hinzukriegen, zum Beispiel die Unterernährung in ihrer Bevölkerung zu halbieren. Diese Entwicklung ist zu einem Stillstand gekommen, muss man sagen, also gerade was den Hunger angeht. Also, man hat wohl noch keine Zahlen, aber 2009 nimmt man an, ist wahrscheinlich der Hunger wieder gewachsen und nicht gesunken in unserer Welt. Faktoren für Armut sind außerdem Naturkatastrophen, die oft in den armen Ländern grausame Folgen haben, und auch Konflikte, die zu Flüchtlingsströmen führen. 42 Millionen Menschen sind im Moment in diesem Jahr auf der Flucht oder vertrieben. Okay, also grob gesagt zum ersten Ziel, da gab es eine gute Entwicklung und für einige Länder wird die auch anhalten bis 2015, aber man hat Angst, dass da ein Knick jetzt auf uns zukommt oder schon passiert ist. Ziel 2, Verwirklichung der allgemeinen Schulbildung, Grundschulbildung. Also das Ziel war, 2015 soll jedes Kind eine Grundschule besuchen und abschließen können. Großes Ziel, jedes Kind. Auch bei diesem Ziel gab es wohl Fortschritte, aber so war die Quintessenz, das ist bis 2015 kaum mehr zu verwirklichen. Es gab enorme Fortschritte in manchen Ländern, zum Beispiel eins habe ich dabei, eine Zahl, in Tansania hat sich die Anmeldung zu den Grundschulbesuchen seit 1999 verdoppelt, die Einschulungszahlen. Aber gerade in Afrika gibt es auch andere Länder, also eine Zahl war, in der Hälfte der Länder in Afrika, und es geht immer um dieses südliche Afrika, südlich der Sahara, in der Hälfte der Länder gehen 25% nicht zur Schule der Kinder. Ich habe echt gedacht, ob das sein kann, so eine hohe Zahl. So ähnlich ist das in Indien, Afghanistan, Südasien, so. Also bei diesem Ziel muss man sagen, die Hoffnung schwindet, dass das Ziel noch zu erreichen ist, alle Kinder bis 2015 eine Grundschulbildung zu ermöglichen. Und es geht nur um Grundschule. Also wir wissen, welche Chancen ein Mensch hat, der 2015 keine Schulbildung hat. Welche Chancen ein Mensch in dieser Welt hat. Keine. Okay, Ziel 3. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen. Also, man könnte es einfacher sagen, bis 2015 soll das Bildungsgefälle zwischen Männern und Frauen oder ja zwischen Männern und Frauen in der Bildung beseitigt sein. Auch ein hohes Ziel. Also, noch einfacher gesagt, genauso viele Mädchen wie Jungs gehen in die Schule. So, vor allem in Regionen, in denen viele Kinder überhaupt nicht in die Schule gehen, kann man sehen, es sind mehrheitlich die Jungs, die wenn dann in die Schule gehen. Die Mädchen sind es oft, die nicht gehen. Und man kann auch sagen, je ärmer und je ländlicher eine Region, desto schlechter stehen die Chancen für Schulbildung, vor allen Dingen für Mädchen, vor allen Dingen für ältere Mädchen, die zu Hause gebraucht werden. Und wenn man von der Schulbildung wegguckt und guckt in die Spitzenjobs, dann ist es noch gravierender, dass in den Entwicklungsländern man überhaupt noch nicht von Chancengleichheit reden kann zwischen Männern und Frauen in Spitzenpositionen. Also zu dem Punkt sage ich nicht viel. Das hätte man sich wahrscheinlich denken können, dass das bis 2015 kaum erreichbar ist. Ein wichtiges Ziel. Aber die Hoffnung schwindet, dass das möglich sein wird. Ziel 4, Senkung der Kindersterblichkeit. Das Ziel war, 2015 werden 2/3 mehr Kinder das 5. Lebensjahr erreichen als 1990. Oder andersrum gesagt, die Zahl der Kinder, die vor dem 5. Lebensalter stirbt, die wird abnehmen um 2/3. Sie hat abgenommen. Also in diesem Bericht stehen durchaus ein paar ermutigende Sachen. Sie hat abgenommen, aber sie nimmt nicht schnell genug ab. Nicht, um dieses Ziel zu erreichen. 1990 starben anscheinend 100 von 1000 Kindern in den Entwicklungsländern. Und 2008 waren es noch 72 von 1000. Also, anders kann man das ausdrücken, es sterben täglich 10.000 Kinder weniger als 1990. Aber bisher ist es nur um 28% gefallen, diese 75% zu erreichen in den letzten 5 Jahren. Gut. Man kann ein paar Länder aufzählen, die erfreulicherweise die Kindersterblichkeit wirklich rasant gesenkt haben. Da wurde Bangladesch zum Beispiel genannt oder Bolivien, Eritrea. Angeblich jedes Jahr senken sie diese Sterblichkeit um 4,5%. Aber es gibt auch Länder, in denen das überhaupt nicht funktioniert. Nur 10 der 40 Länder, in denen die Kindersterblichkeit so hoch ist, nur 10 von ihnen werden dieses Ziel erreichen bis 2015. Und noch eine Zahl, in Zentral- und Westafrika erlebt nach wie vor jedes 6. Kind seinen 5. Geburtstag nicht. An den Punkten habe ich manchmal gedacht, verstehe ich den Bericht richtig oder lese ich die Zahlen falsch? Weil ich das auch wieder so hoch finde. Jedes 6. Kind erlebt seinen 5. Geburtstag in Zentral- und Westafrika nicht. Und die häufigsten Ursachen dafür, Lungenentzündung, Durchfallerkrankungen, also vermeidbare Sachen. Und oft ist natürlich die Ursache in der Unterernährung. Okay, noch 2 Sachen. Masern, eine häufige Todesursache für Kindersterblichkeit, ist rasant eingedämmt worden durch Impfungen, auf um 78% eingedämmt. Aber die Sorge ist, sobald die Gelder nicht mehr fließen, und das könnte demnächst sein für diese Impfungen, werden die Zahlen ruckzuck sich wieder umkehren. Also gut, Kindersterblichkeit durch Krankheiten, die vermeidbar wären, die bei uns nicht gefährlich sind. Ziel 5, Verbesserung der Gesundheit von Müttern. Es geht also um den Schutz von Müttern in der Schwangerschaft, bei der Geburt. Man hat sich vorgenommen, bis 2015 werden wir die Sterblichkeit von Müttern um 75% senken. Ich habe zuerst gedacht, ist denn das wirklich ein Problem? Ja, es ist offensichtlich in vielen Regionen unserer Welt ein Risiko, schwanger zu werden. Ein Risiko für das eigene Leben. Mütter sterben auch hier wieder an Ursachen, die absolut vermeidbar wären, wenn nur Fachpersonal da wäre bei der Geburt. Zum Beispiel an Blutungen. Ich habe gelesen, die Hälfte der Frauen in Afrika und Südasien entbinden ohne Hebammen oder Ärzte. Nur 1/3 der Frauen auf dem Land in den Entwicklungsländern erhält Schwangerschaftsvorsorge. Und ganz bitter ist, die Zahl der Jugendschwangerschaften hatte man sich vorgenommen zu reduzieren, das ist nicht gelungen. Die Schätzung besagt, ich weiß, ihr müsst unheimlich, ich weiß gar nicht, ob ihr mir folgen könnt mit so viel Zahlen. Ich sag's ein bisschen langsamer. Eine Schätzung besagt, jährlich würden 75 Millionen Frauen ungewollt schwanger, die das gar nicht wollen. Oder jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie werden ungewollt schwanger. Und die Schätzung sagt, könnte man allen, die das wollen, Verhütungsmittel zur Verfügung stellen, dann würde diese Zahl auf 22 Millionen sinken von 75. Und die Müttersterblichkeit würden wir damit jedes Jahr um 27% senken, wenn man nur Verhütungsmittel zur Verfügung stellen könnte, all denen, die das wollen. Und wieder ist es das südliche Afrika, wo das totale Zukunftsmusik ist, dieses Millenniumsziel zu erreichen. Okay, Ziel 6, das könntet ihr euch vielleicht denken, dass das mit drinstecken muss, Bekämpfung von AIDS oder auch Malaria und anderen schwierigen, schweren Epidemien. So. Das Ziel war, bis 2015 haben wir die Ausbreitung von HIV gestoppt. Also sie wächst nicht mehr weiter. Und kehren den Trend um. HIV ist immer noch die Krankheit, die am meisten Todesopfer fordert, weltweit. Und tatsächlich ist in vielen Regionen der Gipfel der Sterblichkeit an HIV und der Neuinfektionen überschritten und es geht abwärts. Aber in einigen Ländern steigt sie weiter an. Und wieder ist es Afrika, das südlich der Sahara. 72% aller Menschen, die an HIV neu erkranken im Jahr, findest du dort, in diesen Regionen. Und der wichtigste Schritt, das zu bekämpfen, wäre, dass die Leute wissen, wodurch man sich ansteckt. Also Aufklärung. Man hat Untersuchungen angestellt und festgestellt, in den Entwicklungsländern weiß weniger als ein Drittel der jungen Männer, woran man sich ansteckt, und weniger als ein Fünftel der jungen Frauen. Das ist unannehmbar wenig. Das Ziel lag bei 95%. Man hat gesagt, 95% sollen in 2015 wissen, woran man sich ansteckt. In Nordafrika gibt es eine Untersuchung, dass nur 8% der jungen Frauen wissen, wo das herkommt. Das andere Ziel, Malaria zu stoppen, da ist man viel weiter. Da geht es eigentlich nur um Moskitonetze und Medikamente. Vieles passiert, aber noch nicht genug, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten noch nicht. Und Tuberkulose ist noch so eine Krankheit, da ist es wohl auch schleppender. Also bei Malaria schien mir beim Lesen, da ist am meisten Erfolg zu sehen. Okay, weiter. Wenn euch das wirklich mehr interessiert, als was ihr jetzt hier so aufnehmen könnt, dann lest mal diesen Bericht. Ziel 7, Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit. Also das Ziel war, das ist jetzt ein bisschen unbestimmter, den Verlust der Umweltressourcen anzuhalten und umzukehren bis 2015. Da sage ich nur ein paar Stichworte. Also Waldsterben, Entwaldung, Abholzung. Angeblich wächst es nicht mehr. Aber sie ist natürlich noch viel zu hoch, die Rate. Oder Klimawandel, braucht man gar nicht so sagen. Schutz lebensbedrohter Arten ist nicht nur was für Tierfreunde, sondern fürs Ökosystem wichtig. Überfischung ist in diesem Bereich ein Thema. Auch da kann man wohl sehen, es wächst nicht mehr, aber das Niveau ist zu weit oben, als dass sich Ozeane erholen könnten. So, ein ganz wichtiges Thema bei der Ökologie ist das Trinkwasser. Das kam auch in dem Clip vorhin vor, ne? Da war wieder das Ziel sehr konkret. Bis 2015 haben wir den Anteil der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, halbiert. Halbiert, ja. Auch den Anteil der Menschen halbiert, die keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen haben. Und hier gibt es wohl auch Positives zu sagen. Nordafrika, Lateinamerika, Karibik, Ostasien, Südostasien haben die Zielvorgaben anscheinend bereits erreicht, diese Halbierung. In Ostasien ist der Zugang zu Trinkwasser um fast 30% verbessert. In Afrika, südlich der Sahara, auch um 22%, aber da ist es trotzdem noch niedrig. Nur 60% der Leute haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und die sanitären Einrichtungen, da ist es schlimmer. Da hat man eigentlich, muss man sagen, auch kaum noch Hoffnung, dass das zu erreichen ist bis 2015. 50% der Leute, ich wundere mich über manche dieser Zahlen wirklich, 50% der Leute in den Entwicklungsländern hätten keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Zu sauberen Sanitäreinrichtungen. Und das ist kein Luxusproblem, sondern ein echtes Problem, weil es zu Krankheiten und Sterblichkeit beiträgt. Also die Zahl derer, Da war so ein Fremdbegriff, wie das heißt, wenn Menschen auf die Toilette gehen, einfach nur im Freien. Den Begriff habe ich vergessen. Die Zahl derer, vermutet man, steigt bis 2015 auf 2,7 Milliarden. Wirklich, lest mal selber nach und korrigiert mich, wenn ihr sagt, oh Christoph, ich kann dich beruhigen, da stand Millionen oder irgendwas. Gut. Letztes Ziel, Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. Platt gesagt, dahinter verbirgt sich einiges, aber platt gesagt hieß es, die Geberländer, die entwickelten Länder geben bis 2015 0,7% ihres Nationaleinkommens, ihres Bruttoinlandproduktes. Ich glaube, das ist dasselbe. 5 Länder weltweit tun das bereits, geben 0,7% oder mehr. Das sind Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden. Deutschland wird dieses Ziel verfehlen. Und das war, glaube ich, auch ein Frust, dass bei diesem Gipfel auch von unseren deutschen Politikern da keine festen Zusagen kamen, was diese Entwicklungshilfe angeht. Die Wirtschaftskrise lässt einfach viele Geberländer zögern mit ihren Zahlungen oder sogar die Zahlen nach unten korrigieren. So, unter solchen Punkt gehören aber auch Stichpunkte wie Schuldenerlass, faire Handelsbedingungen, niedrige Zölle und auch sicherzustellen, dass mehr Menschen in Entwicklungsländern Zugang zu den Medien haben, den Kommunikationsmitteln, Handys, Internet, damit sie nicht weiter abgehängt werden. Okay, das war im Schnelldurchgang die Millenniumsziele. Ich finde erstmal stark, dass es sie gibt, wenn man das so liest. Dass wir uns 2000 vorgenommen haben, wir werden das ändern als Weltgemeinschaft. Und dass sich eine Welt anstrengt. Aber es sind halt einfach nur noch 5 Jahre. Und dieser Ban Ki-moon hat die Staaten aufgefordert, wir müssen unsere Anstrengungen vervielfachen, dann können wir das erreichen. Aber die Frage schwebt, gerade wenn man die Berichterstattung liest, schon im Raum, werden wir das? Werden wir das? Und die Micha-Initiative ist eine Bewegung, die sagt, wir wollen das im Bewusstsein halten, bei Politikern und Bevölkerung. Und das ist ein Auftrag der Kirche, an diese Ziele, die gut sind, zu erinnern. So, Micha-Initiative heißt Micha-Initiative, weil Micha ein alttestamentlicher Prophet war, der wie kein anderer für dieses Thema steht, für soziale Gerechtigkeit, ein Mahner, der seinem Land gesagt hat, ihr könnt nicht in die eure frommen Veranstaltungen gehen und die Armen vergessen. Ihr könnt nicht. Euer Gott ist einer, der Gerechtigkeit einfordert. So, Micha. Und deswegen setzt sie sich unter diesem Namen dafür ein. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir gestalten diesen Gottesdienst, wir stellen das so umfangreich dar, damit das in unser Bewusstsein rückt und uns bewusst sein, was sind die Herausforderungen eigentlich dieser Welt. Eine Sache, die wir konkret tun, ist heute mit weltweit, so ist das Ziel, 100 Millionen anderen Christen zu beten. Und du denkst vielleicht, na ja, was nützt das? Beten? Das fällt den Christen ein, ne? Ja, beten. Man könnte auch sagen, ja, was soll mehr nützen? Also wenn das Einzige ist, was wir tun, dann ist es verlogen. Aber Gebet ist das Erste und Wichtigste. Deswegen unterbreche ich jetzt meinen Vortrag und wir tun das, wir beten. Und zwar mit Worten, die vorformuliert sind, weil sie in vielen anderen Gottesdiensten heute gebetet werden, natürlich auch in anderen Sprachen. Ich habe die Anne Lendner gefragt, ob sie das mit uns betet, weil Anne eine Frau ist, die ich dafür schätze, dass sie Arme im Blick hat und an Problemen von Menschen mitleidet, die nicht ihre Probleme sind. Sie hat eine Zeit lang in Afrika verbracht und man könnte sagen, sie kennt Namen von Menschen, denen es so geht, wie ich gerade beschrieben habe. Manchmal könntet ihr sie im Asylbewerberheim treffen, wenn sie sich dort um Leute kümmert, Beziehungen aufbaut. Also, Anne, ich danke dir, dass du das machst und mit uns dieses Gebet betest. Und euch bitte ich dazu aufzustehen.
Jetzt. Großer und mächtiger Gott, du hältst deine Versprechen und bist voller Liebe und Treue zu allen, die dich ehren und auf dein Wort hören. Höre unser Gebet. Wir beten für diejenigen, die in Armut leben. Wir rufen zu dir im Namen derjenigen, denen Gerechtigkeit verwehrt bleibt. Und wir weinen vor dir mit allen, die leiden. Wir bekennen, dass wir nicht mehr auf dich gehört haben. Wir haben deine Gebote missachtet und wir haben deinen Ruf nach Gerechtigkeit überhört. Wir haben uns von unseren Eigeninteressen leiten lassen und in geistlicher Armut gelebt. Bitte vergib uns. Wir erinnern uns an dein Versprechen, die Hungrigen mit guten Dingen zu beschenken, die Unterdrückten durch deine mächtige Hand zu befreien und Frieden im Land herzustellen. Gott, unser Vater, hilf uns, deine Gerechtigkeit und deine Gnade in Demut zu verkündigen, damit wir deinen Willen tun und uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes gegen die Unmenschlichkeit extremer Armut engagieren können. Als Teil deiner weltweiten Kirche stehen wir vor dir. Mit Millionen anderer beten wir zu dir und preisen und loben dich. Unsere Worte und Taten sollen deine vollkommene Güte, deine Liebe und Gerechtigkeit gegenüber den Mächtigen und den Entrechteten, gegenüber den Starken und den Schwachen, den Reichen und den Armen verkünden, damit dein Königreich zu uns komme, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.
Es ist 2 Wochen her, beziehungsweise letzten Mittwoch ist es 2 Wochen her, dass in New York der Gipfel der Vereinten Nationen endete. 140 Staats- und Regierungschefs haben sich dort eingefunden, um nach 10 Jahren Bilanz zu ziehen. Wie weit sind wir gekommen als Weltgemeinschaft mit der Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele? Ban Ki-moon oder Moon, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ist der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und er sagte in seiner Rede, dass die Ziele noch erreichbar seien, trotz großer Hindernisse, die vor uns liegen, dass einige Länder wirklich Fortschritte gemacht haben, auch gerade einige der ärmsten Länder. Aber, und das ist jetzt ein Zitat, die Verbesserungen stellen sich im Leben der Armen unzumutbar langsam ein. Und gerade die Wirtschaftskrise, die Nahrungsmittelkrise der letzten Jahre, haben die gute Entwicklung gebremst. Und er forderte die Staaten auf, spart jetzt nicht an der Entwicklungshilfe, um eure eigenen Haushaltslöcher damit zu stopfen. Regierungsunabhängige Organisationen haben diesen Gipfel nachher kritisiert, wie immer, wahrscheinlich zu Recht. Was sie so grob sagten, war, es gab viele, viele Versprechen, aber wenig ganz konkrete Zusagen und Verpflichtungen der Länder. Auch von Angela Merkel nichts. So, ich will euch in den nächsten 10 Minuten in die Millenniumsziele mit reinnehmen, diese 8 Stück, sie euch kurz vorstellen, auch immer ein paar Sätze sagen, wie gut oder wie schlecht steht es um die Erreichung dieser Ziele. Die Quelle, die ich dafür benutzt habe, ist ein UN-Bericht, umfasst ungefähr 100 Seiten, aber allgemein verständlich. Also wer den lesen will, kann das tun, indem er sich auf die Micha-Initiative auf diese Seite klickt, einfach oben googeln Micha-Initiative, dann findet ihr das. Und auf der Seite müsst ihr dann auch ein bisschen suchen, bis ihr unter den vielen Dokumenten den UN-Bericht zum New York-Gipfel findet. Dann könnt ihr noch viel, viel mehr Informationen euch besorgen, als ich jetzt bringe. Ich fasse das einfach immer so kurz zusammen. Ich hoffe, dass ich den Bericht gut genug gelesen habe und die richtigen Dinge hier weitergebe. Okay, also, die 8 Millenniumsziele. Ziel 1 war oder ist Beseitigung der extremen Armut und des Hungers. Und das konkrete Ziel, was man sich im September 2000 gegeben hat, war, bis 2015 sollen nur noch halb so viele Menschen weniger als $1 im Tag zur Verfügung haben. Nur noch halb so viele Menschen mit weniger als $1 2015. Die Zahl ist in den Entwicklungsländern wohl tatsächlich von 46% auf 27% gesunken in den letzten Jahren. Ich glaube, die Vergleichszahl ist immer 1990, nicht 2000. Ich weiß nicht warum. Aber man hat gesagt, also wir wollen halb so viele haben, wie wir 1990 hatten. Und zwar 2015. Also 1990 gab es 1,8 Milliarden Menschen, die weniger als $1 hatten. Und wenn es so weiter ginge, dann wären 2015 nur noch 920 Millionen in dieser Lage. Und das ist eine Halbierung. Jetzt hat das wohl vor allem mit Ostasien zu tun, China und Indien, die tatsächlich 1990 ganz anders dastehen, als sie wahrscheinlich im 2015 dastehen. Also angeblich soll die Armut dort auf 5% gesunken sein 2015. Und das macht natürlich immens was aus auf den Weltdurchschnitt. Ne? Alle Länder außer Afrika südlich der Sahara, und da sind viele Länder, außer Westasien, Teilen von Osteuropa, alle anderen Länder können dieses Ziel wohl noch erreichen. Die Wirtschaftskrise, das habe ich eben schon gesagt, hat diesen guten Trend allerdings leider gebremst. Das ist eine Sorge. Vorher waren einige Länder auf einem guten Weg, diese Halbierung hinzukriegen, zum Beispiel die Unterernährung in ihrer Bevölkerung zu halbieren. Diese Entwicklung ist zu einem Stillstand gekommen, muss man sagen, also gerade was den Hunger angeht. Also, man hat wohl noch keine Zahlen, aber 2009 nimmt man an, ist wahrscheinlich der Hunger wieder gewachsen und nicht gesunken in unserer Welt. Faktoren für Armut sind außerdem Naturkatastrophen, die oft in den armen Ländern grausame Folgen haben, und auch Konflikte, die zu Flüchtlingsströmen führen. 42 Millionen Menschen sind im Moment in diesem Jahr auf der Flucht oder vertrieben. Okay, also grob gesagt zum ersten Ziel. Da gab es eine gute Entwicklung und für einige Länder wird die auch anhalten bis 2015. Aber man hat Angst, dass da ein Knick jetzt auf uns zukommt oder schon passiert ist. Ziel 2, Verwirklichung der allgemeinen Schulbildung, Grundschulbildung. Also das Ziel war, 2015 soll jedes Kind eine Grundschule besuchen und abschließen können. Großes Ziel, jedes Kind. Auch bei diesem Ziel gab es wohl Fortschritte, aber so war die Quintessenz, das ist bis 2015 kaum mehr zu verwirklichen. Es gab enorme Fortschritte in manchen Ländern, zum Beispiel eins habe ich dabei, eine Zahl, in Tansania hat sich die Anmeldung zu den Grundschulbesuchen seit 1999 verdoppelt, die Einschulungszahlen. Aber gerade in Afrika gibt es auch andere Länder. Also eine Zahl war, in der Hälfte der Länder in Afrika, und es geht immer um dieses südliche Afrika, südlich der Sahara, in der Hälfte der Länder gehen 25% nicht zur Schule der Kinder. Ich habe echt gedacht, ob das sein kann, so eine hohe Zahl. So ähnlich ist das in Indien, Afghanistan, Südasien, so. Also bei diesem Ziel muss man sagen, die Hoffnung schwindet, dass das Ziel noch zu erreichen ist, alle Kinder bis 2015 eine Grundschulbildung zu ermöglichen. Und es geht nur um Grundschule. Also wir wissen, welche Chancen ein Mensch hat, der 2015 keine Schulbildung hat. Welche Chancen ein Mensch in dieser Welt hat. Keine. Okay, Ziel 3. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen. Also man könnte es einfacher sagen, bis 2015 soll das Bildungsgefälle zwischen Männern und Frauen oder zwischen Männern und Frauen in der Bildung beseitigt sein. Auch ein hohes Ziel. Also noch einfacher gesagt, genauso viele Mädchen wie Jungs gehen in die Schule. So, vor allem in Regionen, in denen viele Kinder überhaupt nicht in die Schule gehen, kann man sehen, es sind mehrheitlich die Jungs, die wenn dann in die Schule gehen. Die Mädchen sind es oft, die nicht gehen. Und man kann auch sagen, je ärmer und je ländlicher eine Region, desto schlechter stehen die Chancen für Schulbildung, vor allen Dingen für Mädchen, vor allen Dingen für ältere Mädchen, die zu Hause gebraucht werden. Und wenn man von der Schulbildung wegguckt und guckt in die Spitzenjobs, dann ist es noch gravierender, dass in den Entwicklungsländern man überhaupt noch nicht von Chancengleichheit reden kann zwischen Männern und Frauen in Spitzenpositionen. Also zu dem Punkt sage ich nicht viel. Das hätte man sich wahrscheinlich denken können, dass das bis 2015 kaum erreichbar ist. Ein wichtiges Ziel. Aber die Hoffnung schwindet, dass das möglich sein wird. Ziel 4, Senkung der Kindersterblichkeit. Das Ziel war, 2015 werden 2/3 mehr Kinder das 5. Lebensjahr erreichen als 1990. Oder andersrum gesagt, die Zahl der Kinder, die vor dem 5. Lebensalter stirbt, die wird abnehmen um 2/3. Sie hat abgenommen. Also in diesem Bericht stehen durchaus ein paar ermutigende Sachen. Sie hat abgenommen, aber sie nimmt nicht schnell genug ab. Nicht um dieses Ziel zu erreichen. 1990 starben anscheinend 100 von 1000 Kindern in den Entwicklungsländern. Und 2008 waren es noch 72 von 1000. Also, anders kann man das ausdrücken, es sterben täglich 10.000 Kinder weniger als 1990. Aber bisher ist es nur um 28% gefallen, diese 75% zu erreichen in den letzten 5 Jahren. Gut. Man kann ein paar Länder aufzählen, die erfreulicherweise die Kindersterblichkeit wirklich rasant gesenkt haben. Da wurde Bangladesch zum Beispiel genannt oder Bolivien, Eritrea. Angeblich jedes Jahr senken sie diese Sterblichkeit um 4,5%. Aber es gibt auch Länder, in denen das überhaupt nicht funktioniert. Nur 10 der 40 Länder, in denen die Kindersterblichkeit so hoch ist, nur 10 von ihnen werden dieses Ziel erreichen bis 2015. Und noch eine Zahl: in Zentral- und Westafrika erlebt nach wie vor jedes sechste Kind seinen 5. Geburtstag nicht. An den Punkten habe ich manchmal gedacht, verstehe ich den Bericht richtig oder lese ich die Zahlen falsch? Weil ich das auch wieder so hoch finde. Jedes sechste Kind erlebt seinen 5. Geburtstag in Zentral- und Westafrika nicht. Und die häufigsten Ursachen dafür: Lungenentzündung, Durchfallerkrankungen, also vermeidbare Sachen. Und oft ist natürlich die Ursache in der Unterernährung. Okay, noch zwei Sachen. Masern, eine häufige Todesursache für Kindersterblichkeit, ist rasant eingedämmt worden durch Impfungen, auf um 78% eingedämmt. Aber die Sorge ist, sobald die Gelder nicht mehr fließen, und das könnte demnächst sein für diese Impfungen, werden die Zahlen ruckzuck sich wieder umkehren. Also gut, Kindersterblichkeit durch Krankheiten, die vermeidbar wären, die bei uns nicht gefährlich sind. Ziel 5, Verbesserung der Gesundheit von Müttern. Es geht also um den Schutz von Müttern in der Schwangerschaft, bei der Geburt. Man hat sich vorgenommen, bis 2015 werden wir die Sterblichkeit von Müttern um 75% senken. Ich habe zuerst gedacht, ist denn das wirklich ein Problem? Ja, es ist offensichtlich in vielen Regionen unserer Welt ein Risiko, schwanger zu werden. Ein Risiko für das eigene Leben. Mütter sterben auch hier wieder an Ursachen, die absolut vermeidbar wären, wenn nur Fachpersonal da wäre bei der Geburt. Zum Beispiel an Blutungen. Ich habe gelesen, die Hälfte der Frauen in Afrika und Südasien entbinden ohne Hebammen oder Ärzte. Nur ein Drittel der Frauen auf dem Land in den Entwicklungsländern erhält Schwangerschaftsvorsorge. Und ganz bitter ist, die Zahl der Jugendschwangerschaften hatte man sich vorgenommen zu reduzieren, das ist nicht gelungen. Die Schätzung besagt, ich weiß gar nicht, ob ihr mir folgen könnt mit so viel Zahlen. Ich sag's ein bisschen langsamer. Eine Schätzung besagt, jährlich würden 75 Millionen Frauen ungewollt schwanger, die das gar nicht wollen. Oder jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie werden ungewollt schwanger. Und die Schätzung sagt, könnte man allen, die das wollen, Verhütungsmittel zur Verfügung stellen, dann würde diese Zahl auf 22 Millionen sinken von 75. Und die Müttersterblichkeit würden wir damit um jedes Jahr um 27% senken, wenn man nur Verhütungsmittel zur Verfügung stellen könnte all denen, die das wollen. Und wieder ist es das südliche Afrika, wo das totale Zukunftsmusik ist, dieses Millenniumsziel zu erreichen. Okay, Ziel 6, das könntet ihr euch vielleicht denken, dass das mit drinstecken muss, Bekämpfung von AIDS oder auch Malaria und anderen schwierigen, schweren Epidemien. So. Das Ziel war, bis 2015 haben wir die Ausbreitung von HIV gestoppt. Also sie wächst nicht mehr weiter. Und kehren den Trend um. HIV ist immer noch die Krankheit, die am meisten Todesopfer fordert, weltweit. Und tatsächlich ist in vielen Regionen der Gipfel der Sterblichkeit an HIV und der Neuinfektionen überschritten und es geht abwärts. Aber in einigen Ländern steigt sie weiter an. Und wieder ist es Afrika, das südlich der Sahara. 72% aller Menschen, die an HIV neu erkranken im Jahr, findest du dort, in diesen Regionen. Und der wichtigste Schritt, das zu bekämpfen, wäre, dass die Leute wissen, wodurch man sich ansteckt. Also Aufklärung. Man hat Untersuchungen angestellt und festgestellt, in den Entwicklungsländern weiß weniger als ein Drittel der jungen Männer, woran man sich ansteckt. Und weniger als ein Fünftel der jungen Frauen. Das ist unannehmbar wenig. Das Ziel lag bei 95%. Man hat gesagt, 95% sollen in 2015 wissen, woran man sich ansteckt. In Nordafrika gibt es eine Untersuchung, dass nur 8% der jungen Frauen wissen, wo das herkommt. Das andere Ziel, Malaria zu stoppen, da ist man viel weiter. Da geht es eigentlich nur um Moskitonetze und Medikamente. Vieles passiert, aber noch nicht genug, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten noch nicht. Und Tuberkulose ist noch so eine Krankheit, da ist es wohl auch schleppender. Also bei Malaria schien mir beim Lesen, da ist am meisten Erfolg zu sehen. Okay, weiter. Wenn euch das wirklich mehr interessiert, als was ihr jetzt hier so aufnehmen könnt, dann lest mal diesen Bericht. Ziel 7, Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit. Also das Ziel war, das ist jetzt ein bisschen unbestimmter, den Verlust der Umweltressourcen anzuhalten und umzukehren bis 2015. Da sage ich nur ein paar Stichworte, also Waldsterben, Entwaldung, Abholzung, angeblich wächst es nicht mehr. Aber sie ist natürlich noch viel zu hoch, die Rate. Oder Klimawandel, braucht man gar nicht so sagen. Schutz lebensbedrohter Arten ist nicht nur was für Tierfreunde, sondern fürs Ökosystem wichtig. Überfischung ist in diesem Bereich ein Thema. Auch da kann man wohl sehen, es wächst nicht mehr, aber das Niveau ist zu weit oben, als dass sich Ozeane erholen könnten. So, ein ganz wichtiges Thema bei der Ökologie ist das Trinkwasser. Das kam auch in dem Clip vorhin vor, ne? Da war wieder das Ziel sehr konkret. Bis 2015 haben wir den Anteil der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, halbiert. Den Anteil der Menschen halbiert, die keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen haben. Und hier gibt es wohl auch Positives zu sagen. Nordafrika, Lateinamerika, Karibik, Ostasien, Südostasien haben die Zielvorgaben anscheinend bereits erreicht, diese Halbierung. In Ostasien ist der Zugang zu Trinkwasser um fast 30% verbessert. In Afrika, südlich der Sahara, auch um 22%, aber da ist es trotzdem noch niedrig. Nur 60% der Leute haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und die sanitären Einrichtungen, da ist es schlimmer. Da hat man eigentlich, muss man sagen, auch kaum noch Hoffnung, dass das zu erreichen ist bis 2015. 50% der Leute, ich wundere mich über manche dieser Zahlen wirklich, 50% der Leute in den Entwicklungsländern hätten keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen, zu sauberen Sanitäreinrichtungen. Und das ist kein Luxusproblem, sondern ein echtes Problem, weil es zu Krankheiten und Sterblichkeit beiträgt. Also die Zahl derer, da war so ein Fremdbegriff, wie das heißt, wenn Menschen auf die Toilette gehen, einfach nur im Freien. Den Begriff habe ich vergessen. Die Zahl derer, vermutet man, steigt bis 2015 auf 2,7 Milliarden. Wirklich, lest mal selber nach. Und korrigiert mich, wenn ihr sagt, oh Christoph, ich kann dich beruhigen, da stand Millionen oder irgendwas. Gut. Letztes Ziel, Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. Platt gesagt, dahinter verbirgt sich einiges, aber platt gesagt hieß es, die Geberländer, die entwickelten Länder geben bis 2015 0,7% ihres Nationaleinkommens, ihres Bruttoinlandproduktes. Ich glaube, das ist dasselbe. 5 Länder weltweit tun das bereits, geben 0,7% oder mehr, das sind Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden. Deutschland wird dieses Ziel verfehlen. Und das war, glaube ich, auch ein Frust, dass bei diesem Gipfel auch von unseren deutschen Politikern da keine festen Zusagen kamen, was diese Entwicklungshilfe angeht. Die Wirtschaftskrise lässt einfach viele Geberländer zögern mit ihren Zahlungen oder sogar die Zahlen nach unten korrigieren. So, unter solchen Punkt gehören aber auch Stichpunkte wie Schuldenerlass, faire Handelsbedingungen, niedrige Zölle und auch sicherzustellen, dass mehr Menschen in den Entwicklungsländern Zugang zu den Medien haben, den Kommunikationsmitteln, Handys, Internet, damit sie nicht weiter abgehängt werden. Okay, das war im Schnelldurchgang die Millenniumsziele. Ich finde erstmal stark, dass es sie gibt, wenn man das so liest, dass wir uns 2000 vorgenommen haben, wir werden das ändern als Weltgemeinschaft und dass sich eine Welt anstrengt. Aber es sind halt einfach nur noch 5 Jahre und dieser Ban Ki-moon hat die Staaten aufgefordert, wir müssen unsere Anstrengungen vervielfachen, dann können wir das erreichen. Aber die Frage schwebt, gerade wenn man die Berichterstattung liest, schon im Raum, werden wir das? Werden wir das? Und die Micha-Initiative ist eine Bewegung, die sagt, wir wollen das im Bewusstsein halten, bei Politikern und Bevölkerung. Und das ist ein Auftrag der Kirche, an diese Ziele, die gut sind, zu erinnern. So, Micha-Initiative heißt Micha-Initiative, weil Micha ein alttestamentlicher Prophet war, der wie kein anderer für dieses Thema steht, für soziale Gerechtigkeit. Ein Mahner, der seinem Land gesagt hat, ihr könnt nicht in die eure frommen Veranstaltungen gehen und die Armen vergessen. Ihr könnt nicht. Euer Gott ist einer, der Gerechtigkeit einfordert. So, Micha. Und deswegen setzt sie sich unter diesem Namen dafür ein. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir gestalten diesen Gottesdienst, wir stellen das so umfangreich dar, damit das in unser Bewusstsein rückt. Und uns bewusst sein, was sind die Herausforderungen eigentlich dieser Welt. Eine Sache, die wir konkret tun, ist heute mit weltweit, so ist das Ziel, 100 Millionen anderen Christen zu beten. Und du denkst vielleicht, naja, was nützt das? Beten? Das fällt den Christen ein, ne? Ja, beten. Man könnte auch sagen, ja, was soll mehr nützen? Also wenn das Einzige ist, was wir tun, dann ist es verlogen. Aber Gebet ist das Erste und Wichtigste. Deswegen unterbreche ich jetzt meinen Vortrag und wir tun das, wir beten. Und zwar mit Worten, die vorformuliert sind, weil sie in vielen anderen Gottesdiensten heute gebetet werden, natürlich auch in anderen Sprachen. Ich habe die Anne Lendner gefragt, ob sie das mit uns betet, weil Anne eine Frau ist, die ich dafür schätze, dass sie Arme im Blick hat und an Problemen von Menschen mitleidet, die nicht ihre Probleme sind. Sie hat eine Zeit lang in Afrika verbracht und man könnte sagen, sie kennt Namen von Menschen, denen es so geht, wie ich gerade beschrieben habe. Manchmal könntet ihr sie im Asylbewerberheim treffen, wenn sie sich dort um Leute kümmert, Beziehungen aufbaut. Also, Anne, ich danke dir, dass du das machst und mit uns dieses Gebet betest. Und euch bitte ich dazu aufzustehen.
Jetzt. Großer und mächtiger Gott, du hältst deine Versprechen und bist voller Liebe und Treue zu allen, die dich ehren und auf dein Wort hören. Höre unser Gebet. Wir beten für diejenigen, die in Armut leben. Wir rufen zu dir im Namen derjenigen, denen Gerechtigkeit verwehrt bleibt. Und wir weinen vor dir mit allen, die leiden. Wir bekennen, dass wir nicht mehr auf dich gehört haben. Wir haben deine Gebote missachtet und wir haben deinen Ruf nach Gerechtigkeit überhört. Wir haben uns von unseren Eigeninteressen leiten lassen und in geistlicher Armut gelebt. Bitte vergib uns. Wir erinnern uns an dein Versprechen, die Hungrigen mit guten Dingen zu beschenken, die Unterdrückten durch deine mächtige Hand zu befreien und Frieden im Land herzustellen. Gott, unser Vater, hilf uns, deine Gerechtigkeit und deine Gnade in Demut zu verkündigen, damit wir deinen Willen tun und uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes gegen die Unmenschlichkeit extremer Armut engagieren können. Als Teil deiner weltweiten Kirche stehen wir vor dir. Mit Millionen anderer beten wir zu dir und preisen und loben dich. Unsere Worte und Taten sollen deine vollkommene Güte, deine Liebe und Gerechtigkeit gegenüber den Mächtigen und den Entrechteten, gegenüber den Starken und den Schwachen, den Reichen und den Armen verkünden, damit dein Königreich zu uns komme, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.
Ja, es war sehr schön zu sehen, was für Pulke da vor den Plakaten standen. Schön, ich freue mich, dass ihr eure Stimme abgegeben habt, eure Solidarität bekundet habt und dass wir das mit so vielen Leuten machen konnten. Wir haben uns überlegt, wir wollen euch nicht nur mit so einem abstrakten, vielleicht unklar umzusetzenden Versprechen hier rausschicken, sondern wollen euch ganz viele verschiedene Möglichkeiten anbieten, was ihr jetzt ganz konkret machen könnt. Heute, morgen, die nächste Woche, die nächsten Monate, wie auch immer. Und ich werde jetzt eine ganze Reihe von Sachen vorstellen und das soll jetzt kein Katalog sein für euch, den ihr alle abarbeiten müsst, sondern schaut mal, wo ihr von den Sachen glaubt, es passt zu euch und das könnt ihr auch, das schafft ihr auch. Das sollten Sachen sein, wo ihr sagt, okay, jetzt das will ich versuchen mal umzusetzen, da will ich versuchen mich dran zu orientieren, da will ich versuchen meinen Beitrag zu leisten. Okay, ich fange mit Eigenwerbung an. Christoph hat schon gesagt, wir haben ein Projekt in der CC gestartet, das heißt Kirche für andere. Und da geht es im Prinzip genau darum, über die Themen, über die wir heute gesprochen haben, nämlich, dass wir sagen, wir wollen, dass sich unser Christsein nicht nur um uns dreht und um unsere Kirche und dass hier alles schön ist und dass ein toller Gottesdienst ist, sondern wir glauben, wir haben einen Auftrag und eine Verantwortung für die Welt und auch für unsere Stadt. Und wir möchten gemeinsam lernen, als einzelne Christen, als Mini-Churches, als Gesamtkirche, wo unsere Verantwortung liegt, wo unser Auftrag sein könnte und wie wir den auch umsetzen können. Wir versuchen jetzt, machen so ein paar kleine Schritte und versuchen so ein paar Sachen aus und wir wissen alle noch nicht so genau, wo das hinführt, aber wir unser Ziel ist, uns auf den Weg zu begeben, und da sind wir jetzt gerade. Und wenn ihr dazu Infos haben wollt, wenn ihr wissen wollt, was wir machen, was für Ideen wir so haben, oder auch sagt, okay, ich würde gerne mit Leuten gemeinsam was machen und aktiv werden bei diesem Projekt, dann könnt ihr mich anmailen. Ich denke mal, meine Mail müsste jetzt irgendwo da oben. Ja, perfekt. Erscheinen ist ganz einfach zu merken. Und dann könnt ihr mir schreiben, wenn ihr was machen wollt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagen wollt, okay, ich will in so einen Verteiler rein, wo ab und zu Infos drin rumgeschickt werden, schreibt mich an und dann können wir das besprechen. Dieses ganze Projekt machen wir als Gemeinde und als Gemeinschaft, weil wir glauben, dass es, oder weil wir auch glauben, weil wir erlebt haben, und ich persönlich auch erlebt habe, dass es ganz schön schwierig ist, diese Vorsätze, die man vielleicht heute nach so einem Gottesdienst hat, auch wirklich umzusetzen. Und man steht dann da und denkt, ich müsste was machen und eigentlich müsste ich vielleicht rausgehen und irgendwie dem und dem helfen, aber ich traue mich nicht und ich weiß nicht wie und klappt das auch wirklich alles so. Das gilt auch für die Sachen, die ich, oder für viele von den Sachen, die ich euch gleich vorschlagen werde. Deswegen will ich euch eine Partnerbörse anbieten. Also diejenigen von euch, die sagen, ich will gerne und ich möchte, aber ich traue mich nicht allein, die können mir eine Mail schreiben und sagen, Matthias, ich war am Sonntag da und ich würde gerne das und das machen. Ja, und wenn ich dann 4 Mails habe, die alle dasselbe machen wollen, dann verknüpfe ich euch miteinander, dann gibt es Traumpaare und ihr könnt loslegen zusammen. Ja, also ihr könnt gerne mich anschreiben als Einzelperson und dann gucken wir, ob wir vielleicht so eine Kleingruppe machen können, die sagen, wir wollen jetzt mal ganz gezielt gucken, wie wir mit unseren Politikern sprechen können zum Beispiel. Das ist ein Beispiel von den Sachen. Und ihr könnt auch gerne natürlich eure bestehenden Gruppen dafür nutzen, also euren Hauskreis, eure Mini-Churches, und könnt sagen, okay, wir wollen als Gruppe was machen. Und auch da könnt ihr gerne sagen, wenn wir als Gruppe Unterstützung brauchen, könnt ihr die vom Projekt und auch von mir anfordern per Mail oder mich mal fragen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Politik. Sprich mit deinem Abgeordneten. Kommt jetzt. Es gibt auf der Micha-Initiative, auf der Homepage, also die ist wirklich einfach micha-initiative.de, die findet ihr. Wenn ihr bei Google nur Micha eingebt, findet ihr das auch. Gibt es einen Vorschlag, wie man mit seinem Abgeordneten sprechen kann, um ihm sein Anliegen zu formulieren. Also ich persönlich als politischer, keine Ahnung, Fool, ich weiß nicht, ob man das wissen müsste. Ich habe also anscheinend einen persönlichen Abgeordneten im Bundestag, also wir alle irgendwie aus dem Kreis Würzburg, den haben wir auch gewählt. Den kann man rausfinden und kann mit dem Termin ausmachen und kann sagen, Mensch, ich als Einzelner, wir wollen gern, dass wir uns in Deutschland mehr da und dafür einsetzen. Und die beschreiben das, also es gibt da gute Tipps auf der Homepage, wie man das machen kann. Das findet ihr mit Sicherheit. Und die beschreiben, wie sehr Politiker auf sowas ansprechen, gerade weil die nicht gewohnt sind, dass da Leute hingehen, die was fordern und nicht für sich selbst. Also Lobbyisten gibt's genug, ja. Und Leute, die was einfordern für andere, dass das für andere gemacht wird, ist eher untypisch. Und das führt gerade vielleicht auch bei diesen Politikern zu dem, was der Christoph gerade als ganz notwendig beschrieben hat, nämlich Bewusstseinsveränderung. Okay, nächster Punkt. Verändere dein Einkaufsverhalten. Ich denke, da habt ihr alle schon was zugehört. Manchmal stellt man sich ja die Frage, ob sein Kaffeekauf, T-Shirtkauf oder was auch immer dafür verantwortlich ist, dass jetzt irgendwo Bauern verhungern und Kinder unter menschenunwürdigen Umständen irgendwelche Flicken zusammenschustern. Das ist so. Ja, ihr könnt euch da gerne informieren. Viele von euch wissen das mit Sicherheit auch. Meistens macht es trotzdem nichts aus. Also ich möchte euch ermutigen, informiert euch mal darüber, was ihr kauft und was für eine Verantwortung ihr damit auch eingeht. Ich bin da selbst, glaube ich, eher ein schlechtes Vorbild und das Einzige, was ich Fairtrade kaufe, ist Kaffee. Aber ich merke, wie mein Gewissen schleift, wenn ich im Supermarkt an den Sachen vorbeigehe. Und ich glaube, es ist gut, sich mehr zu informieren. Ich habe da 2 Homepages angeworfen, die auf denen ihr euch gut informieren könnt. Es gibt viele, mal 2 Beispiele von mir, wo ihr schauen könnt, was sind gute Lebensmittel, wo ich weiß, dass da keine Leute für ausgenutzt werden, wenn das hergestellt wird. Überdenkt das mal, überdenkt euer Einkaufsverhalten, schaut mal nach, wo welche Sachen hergestellt werden. Nächster Punkt. Haben wir heute schon gemacht. Christoph hat auch schon was dazu gesagt, dann kann ich mir vielleicht meinen Teil sparen, beten. Wir neigen an so Punkten immer, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und dann nur noch im Aktionismus zu sein. Ich glaube, dass beides extrem wichtig ist und dass wir lernen müssen, unser Gebet und unser Gebetsleben, unsere Spiritualität an das anzukoppeln, an diese Sache. Ja? Und wir müssen vielleicht lernen, auch für andere mehr zu beten, die auch so in unser Bewusstsein zu bekommen und nicht nur für uns und unseren Parkplatz und gutes Wetter und alle anderen Dinge. Manchmal ist es übrigens ganz schön erschreckend, wofür man alles so betet, wenn man sich überlegen könnte, dass man auch dafür betet, dass jetzt gleich kein Mensch stirbt an Hunger. Also überlegt mal, ob ihr diese Menschen, von denen wir heute gehört haben, denen es nicht so gut geht wie uns, ob ihr die in euer Gebet einbeziehen könnt. Nächster Punkt. Informier dich über Ungerechtigkeit in der Welt. Ich weiß nicht, was ihr so für Typen seid. Ich bin ein Buchtyp. Also bei mir ist passiert Bewusstseinsveränderung oft durch Lesen. Wenn euch das auch so geht, stelle ich euch jetzt 4 Bücher vor. Wenn ihr die kennt, freue ich mich sehr. Wenn nicht, schaut mal rein. Die entweder bei mir oder bei Leuten, die ich gut kenne, zu einer absoluten Bewusstseinsveränderung in dem Thema geführt haben. Shane Claiborne, Ich muss verrückt sein, so zu leben, beschreibt sehr persönlich, wie er das erlebt hat, wie er sein Bewusstsein komplett verändert hat und versucht, ganz radikale Schritte zu gehen, in Solidarität mit anderen zu leben. Sehr herausfordernd. Brian McLaren, Höchste Zeit umzudenken, stellt eher die Frage nach unserem Wirtschaftssystem und die Frage, wie das, oder Brian McLaren bezeichnet das als Selbstmordmaschine, die einfach so nicht funktioniert und die, dessen Ethik und dessen Sachen, die darin passieren, eigentlich diametral zu dem sind, was in der Bibel steht oder was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Thomas Weißenborn, Christen in der Konsumgesellschaft, ist ein bisschen ähnlich. Da geht es darum, und er reflektiert es ganz erschreckend, wie sehr unser Konsum und unser Streben nach Individualität auch in unserer Gesellschaft eigentlich unser ganzes Leben, unseren ganzen Glauben bestimmt und wie sehr auch einfach Sachen dadurch geprägt sind. Und es ist erschreckend, ich habe das im letzten Jahr gelesen und es war so das mit Abstand erschreckendste Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe, aber auch, ich glaube, auch das Beste, wie sehr mich das prägt, wo ich lebe und was für ein System ich lebe und dass man auch versuchen kann, da Schritte zu gehen, sein Leben anders zu gestalten. Und letzte Buch, Tobias Feix, Würde Jesus bei IKEA einkaufen, ist einfach zu lesen, weil kein Buch, sondern Kurzgeschichten, kurze Inputs, nicht nur zu dem Thema, aber auch viel zu dem Thema, die dich hinterfragen werden. Und dann noch 3 Homepages für euch. World Vision, Michael-Initiative und Brot für die Welt. Das ist gut, um sich zu informieren. Ja, gerade World Vision und Brot für die Welt. Schaut mal, da werden die Länder beschrieben, teilweise die einzelnen Länder und wie es den Menschen da geht und woran die leiden. Und es ist wirklich erschreckend. Und es ist wichtig, sich das ins Bewusstsein zu rücken, ja, wie es denen geht und wie es mir geht, um auch zu merken, dass dringender Handlungsbedarf einfach ist. Und wie gesagt, Micha haben wir heute schon ein paar Mal erwähnt. Schaut mal auf die Homepage. Punkt 6. Auch das hat Christoph schon erwähnt. Spende Geld. Ich könnte jetzt das wiederholen, was Christoph gesagt hat, mach's nicht. Wir machen es heute bewusst nicht, aber tu es trotzdem. Und zwar bewusst. Und am besten regelmäßig bei einem festen Partner. Und Punkt Nummer 7. Armut in deinem Umfeld. Ja, es gibt nicht nur Not in der Welt, sondern auch Not hier. Und ich möchte nicht nur das eine oder das andere sehen, deswegen möchte ich es zumindest noch erwähnen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu gucken, wo Menschen hier in Armut materiell leben, aber auch in anderer Armut und wo wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass sich das verändern kann. Das heißt, viel mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht die Augen zuzumachen, sondern wirklich zuzulassen, dass es Schmerz gibt, auch vor unserer Haustür, in unserer Nachbarschaft und damit umzugehen. Okay, die Kinder sind schon da. Ich habe euch ganz viel gesagt. Ich muss das ein bisschen runterrattern jetzt und es gibt für euch die Gelegenheit, euch diese Punkte nochmal anzugucken, indem ihr auf der Homepage bei Predigt euch die PowerPoint anguckt. Also da, wo ihr auch die Predigt hören könntet, könnt ihr auch euch die PowerPoint, also diese Liste quasi, angucken und dann könnt ihr das auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Nutzt doch mal die Zeit heute vielleicht dafür. Überlegt, was euch wichtig ist, macht euch bewusst, dass es nicht allen so gut geht wie euch und schaut, dass ihr ganz konkrete Schritte geht und im Idealfall sucht euch Leute, die mit euch gemeinsam gehen, weil das immer viel einfacher ist. Und ich wünsche euch und auch mir und uns allen ganz viel Erfolg dabei und ja, also Mut und Trauriges und Schönes. Wir wollen zum Abschluss noch ein Gebet sprechen.
Genau, zum Abschluss haben wir überlegt, wie schließen wir ab. Eigentlich kann man das nur mit dem Vaterunser machen. Ah, man kann das auch anders machen, aber das Vaterunser passt einfach, finde ich, jetzt gut, um irgendwie ein Gebet zu sprechen, was heute genauso wie das andere Millionen oder noch mehr Menschen auf der Welt beten und was zum Ausdruck bringt, irgendwie was Gottes Wille für diese Welt ist und sich da einzuklinken. Ihr kennt das Gebet, also steht dazu auf und betet es gemeinsam mit mir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.